Guten Morgen, Geschwister. Der Herr sei mit euch. Halleluja. Wisst ihr, dass das eigentlich ein besonderer Termin ist heute? Heute, also um diese Zeit rum, vor 30 Jahren, habe ich das erste Mal hier gepredigt. Was sagt ihr dazu? Ich weiß, ich sehe noch gar nicht so alt aus, ne? Aber Halleluja. Hat was. 30 Jahre. Ich meine, ihr seid ja alle nicht älter geworden, aber ich merke das schon langsam. Ich bin jetzt ja auch im Ruhestand und insofern brauche ich nicht mehr predigen. Ich komme nur noch dahin, wo man nett ist zu mir. Also, wenn ihr nett seid zu mir, dann komme ich auch noch mal wieder, aber mal sehen. Halleluja. Wir haben das ja schon in der Einleitung des Gottesdienstes mitbekommen. Wir leben in merkwürdigen Zeiten. Also ich habe in meinem Leben noch nicht so viel Chaos in der Politik oder in der Welt erlebt. Ich bin nach dem Krieg geboren. Also die, die durch den Krieg gegangen sind, haben wahrscheinlich auch Dinge zu erzählen. Und ich hatte immer gehofft, so wenn das jetzt 2022 wird, dann hört das auf mit dem Chaos. Aber es scheint nicht der Fall zu sein. Und es kommt noch was obendrauf, haben wir ja gerade gehört, Iran, das zerbricht einem das Herz, wenn man das sieht, wie unschuldige Menschen hingeschlachtet werden, weil nur irgendwelche Regime irgendwas meinen. Und in dieser Zeit könnte man sich natürlich fragen, warum lässt der Herr das alles zu? Und ich habe oft an diesen Hebräertext gedacht, wo es heißt, dass nochmal alles erschüttert werden wird, damit das, was nicht erschüttert werden kann, übrig bleibt. Also müssen wir nach dem gucken, was nicht erschüttert werden kann. Und da hilft mir das immens und ich hoffe, euch damit reinzunehmen, woher ich meinen Trost ziehe, nämlich darüber nachzudenken, dass der Herr so groß ist, dass er sogar die Haare auf meinem Haupt gezählt hat. Und ich weiß, dass dieser Herr, der so gewaltig ist, der so mächtig ist, dass der gut ist. Und ich glaube, dass solche Zeiten insbesondere dafür geeignet sind, dass wir uns ganz neu und wieder ausrichten, auf den Herrn zu schauen. Jesus, sag das mal, Jesus, sag mal Jesus, Jesus. Da müssen wir hinschauen. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, ob Corona oder Peng oder Krieg oder sonst was, es gibt einen Fels, auf dem wir sicher stehen können, und das ist unser Herr Jesus, der das bewiesen hat, indem er glaubte, in den Tod ging, und weil er glaubte und nichts falsch getan hat, ist er auferstanden von den Toten. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Halleluja. Und wir sollten in diesen Zeiten, wenn wir auf Jesus schauen, lernen, das, was wir auch in der Einleitung interessanterweise schon gehört haben, alle unsere Sorgen wirklich auf ihn zu werfen. Geschwister, wir kennen den Vers alle auswendig, aber ich weiß, wie das Montag und Dienstag aussieht, wenn die wahrscheinlich die Gasrechnung kommt und was da alles jetzt auf uns zukommt. Die Neigung von uns Menschen, Sorge an unser Herz ranzulassen, ist unglaublich groß. Und ich möchte euch ermahnen, Geschwister, weil dieser Vers im Ganzen heißt, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, alle eure Sorgen werft auf ihn. Es scheint eine Form von Hochmut zu sein, wenn man sich selber sorgt. Es ist eine Form von Demut, dass ich meine Sorgen auf Jesus werfe. Das kriegen wir nicht in die Wiege gelegt, das müssen wir lernen, das müssen wir geistlich lernen, dass wir immer wieder, wenn die Sorge an uns rankommt und uns auffressen will, dass wir dann sagen, nein, ich demütige mich unter die mächtige Hand Gottes, wie denn? Muss ich auf die Knie gehen, niederfallen? Nein, indem ich einfach mich verweigere, ich will Sorgen nicht an mein Herz lassen. Ich will das nicht tun. Das ist eine Übung, Geschwister, die ist anstrengend. Aber es ist wichtig für die Jüngerschaft, weil dem Demütigen, den gibt Gott ja auch Gnade, den gibt er auch Gelingen. Und ganz ehrlich, wer von euch kann dann durch seinen Sorgen seiner Lebenslänge auch nur eine Elle hinzusetzen, wie Jesus das in der Bergpredigt sagt? Jesus hat doch gesagt in Johannes 16, dass wir in dieser Welt Bedrängnis haben. Aber er sagt auch, seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Geschwister, ich habe schon mal gesagt, aber ich sage es gern nochmal, weil es einfach so treffend ist. Das Christenleben ist nicht frei von Schwierigkeiten, aber das Christenleben macht uns in allen Schwierigkeiten frei. Der war gut, ne? Das Christenleben ist nicht frei von Schwierigkeiten, aber es macht uns in allen Schwierigkeiten frei. Die Leiden dieser Welt gehen über alle unsere Brüder, haben wir gehört. Diese Welt ist nicht perfekt, die ist gefallen. So, wenn du hier nach Perfektionismus suchst, bist du auf dem falschen Ende. Diese Welt hat Bedrängnis, aber wir haben einen Trost. Und ich möchte deshalb etliche Bibelverse mit euch teilen, die mich trösten, in der Hoffnung, dass es euch tröstet. Zum Beispiel, was Paulus im 2. Korinther 4, Vers 16 schreibt. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sagt er, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, ich meine, ihr seid ja alle noch hübsch, aber ich merke das langsam, ne? Ich werde älter, so wird doch der Innere Tag für Tag erneuert, denn unsere Bedrängnis, also Paulus ist da jetzt kein Wolkenkuckucksheim-Mensch, der keine Bedrängnis hätte oder einfach nur sich wegduckt, sondern unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht, das ist wieder die geistliche Übung, da wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare, das ist zeitlich oder vergänglich. Aber das Unsichtbare, Geschwister, das ist ewig. Oder in 2. Thessalonicher 1, Vers 6. Es ist gerecht vor Gott, dass wir denen, die euch bedrängen, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt. Euch aber, die ihr bedrängt werdet, vergilt der Herr mit Ruhe. Gemeinsam mit uns. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. Aber wir, an dem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden mit seinen Heiligen und bewundert zu werden mit denen, die ihm glauben. Geschwister, ich habe darüber nachgedacht. Ich habe in meiner Heimat meine Schwester noch leben, alle anderen Verwandten sind in Schleswig-Holstein inzwischen gestorben. Wenn ich meine Lebzeit einteile, ich habe 20 Jahre in Schleswig-Holstein gelebt, ich habe 10 Jahre in Niedersachsen gelebt und jetzt lebe ich hier in Magdeburg und Umgebung 30 Jahre. Das ist also der längste Lebensabschnitt en bloc. Und manchmal werde ich gefragt, was ist deine Heimat? Und ich kann das gar nicht mehr sagen. Also, was die Jugend betrifft, auf jeden Fall Eckernförde, da komme ich her, Ikonoplatte schnacken. Was die Länge des Lebens betrifft, ist Magdeburg und diese Umgebung. Aber Geschwister, ich war auf jedem Kontinent dieser Welt. Das war ein Wunsch, den ich hatte. Als mein Dienst anfing, habe ich gesagt, Herr, lass mein Dienst bloß nicht langweilig werden. Er hat dafür gesorgt, dass es nicht langweilig geworden ist. Und ich kann euch sagen, die Welt ist unglaublich schön. Oh, die Schweiz ist schön, wenn man da war. Und dann habe ich Norwegen gesehen. Ich so, oh, das ist ja noch schöner, ja. Und dann war ich in Südamerika, Chile, ach, herrlich. Und dann war ich in USA und Kanada und dann, oh, das ist ja unglaublich. Dann war ich in Afrika, Kapstadt, oh, ist einfach so schön. Kenia, ich war in Sri Lanka, wow, also ganz herrlich. Und ich war auf jedem Kontinent dieser Welt. Und Neuseeland ist nicht nur schön, wenn du Herr der Ringe guckst, das ist wirklich schön. Also so, also Neuseeland toppt das alles. Und wenn man jetzt in Rente geht, kann man ja auch sagen, ich kann da oder da oder da hinziehen und da hinwohnen. Und macht mir alles nicht mehr so viel aus. Also, und die Frage nach Heimat, irgendwie merke ich, das ist einfach nicht mehr vorne. Weil wo ich hingegangen bin, war es schön. Und trotzdem in mir ist eine Sehnsucht nach Heimat. Und diese Heimat scheint nicht diese Erde zu sein. Denn ich habe überall geguckt und alles hat seine Berechtigung. Alles hat irgendwo einen Ort, wo man sagen kann, okay, da verbindet sich was mit meinem Herzen. Da bin ich gerne oder da habe ich Menschen getroffen, die ich sehr geschätzt habe oder so. Aber in mir ist eine tiefe, tiefe Sehnsucht nach dem Ort, nach diesem Platz. Und ich glaube, dass diese Sehnsucht eigentlich in jedem Menschen ist und besonders bei denen, die Jesus kennen. Die wissen einfach, hier auf der Erde gibt es nur zeitliche Heimatorte. Meine wirkliche Heimat ist woanders. Meine wirkliche Heimat ist die ewige Heimat. Meine wirkliche Heimat ist, wie die ganze Schöpfung, sagt Paulus, sich sehnt nach diesem Ort, wo Ruhe ist, wo Christus ist, wo übernatürlicher Friede ist. Ich bin nicht selbstmordgefährdet, habe keine Angst. Aber ich habe eine innere Sehnsucht und ich finde das im Römerbrief auch. Paulus drückt das aus und er sagt, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, auf Hoffnung hin. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mit seufzt und mit in Wehen liegt, bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Lebens. Geschwister, in dieser verrückten Zeit, wo alles durcheinander geht, wo Politiker glauben, sie können ohne Gottes Hilfe dieses Land regieren, wo alles Chaos ist, in dieser Zeit sollten wir uns auszeichnen durch diese Ruhe, durch diesen Frieden. Wir wissen nicht, was kommt, wir wissen nur, wer kommt. Und das gibt uns Ruhe. Und ich habe das so gelernt. Geschwister, ich bin ja, Hobby war Segeln, oft unterwegs gewesen, da gab es hohe Wellen. Das Interessante ist, Wellen können 10 Meter und 20 Meter hoch werden. Du brauchst nur ein paar Meter unter die Oberfläche zu gehen, da unten ist alles ruhig. Da sind zwar Strömungen, Meeresströmungen, aber du merkst nichts von diesen unglaublichen Bewegungen an der Oberfläche, die ja ganze Länder zerstören kann, wenn man an Tsunamis denkt oder sowas. Und ich denke, wir Christen, wir sollten auch so ein paar Etagen tiefer gewurzelt sein in Christus. Und da oben tobt das, ja. Die Welt ist verrückt. Aber wir haben die Ruhe in Christus, denn wir wissen, wo wir herkommen, wir wissen, wer wir sind und wir wissen, wo wir hingehen. Sag doch mal eine Halleluja. Wir wissen, wo wir hingehen. Halleluja. Die koreanischen Christen, die haben das witzig ausgedrückt, als die Verfolgung auch im Süden noch war und Nordkorea ist ganz schlimm. Aber die haben einen Ausspruch gewählt und haben gesagt, naja, wir sind halt wie Nägel, man haut uns auf den Kopf. Aber je mehr man uns auf den Kopf haut, je tiefer dringen wir ins Holz ein und je ruhiger und sicherer sind wir. David sagt das schon im Psalm 116, der Herr ist gnädig und gerecht, ja, unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet die Einfältigen, ich war ganz elend, aber er errettete mich. Kehr zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe, denn der Herr hat dir wohlgetan. Denn du hast meine Seele aus dem Tod errettet, mein Auge vor den Tränen, mein Fuß vor dem Fall. Ich werde wandeln vor dem Herrn mein Leben lang. Halleluja. Da kommt Trost. Und ich denke auch, diesen Vers im Korintherbrief, den sollte man nicht nur Ostern lesen, im 1. Korinther 15, sondern das sollte man sich wirklich immer wieder auf seinen Geist nehmen, ins Herz nehmen und das reinziehen wie Brot und Nahrung, was wir brauchen. Ich lese ab Vers 21, denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden, jeder aber nach seiner Ordnung. Als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird aber der Tod besiegt. Jetzt könnte man sagen, Geschwister können mich ja fragen und sagen, Thorsten, warum liest du das alles? Aber ich lese das und ich gebe euch eine Antwort aus 2. Thessalonicher 4, Vers 13. Dort sagt Paulus, ich will aber, Brüder und Schwestern, nicht euch in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Und dann geht es weiter im Text, dann heißt es, denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschaut vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig geblieben sind, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. So werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet und euch nun einander mit diesen Worten. Das ist das, was ich gerade mache. Ich tröste euch mit diesen Worten. Unser Herr kommt. Und das ist diese Sehnsucht. Je chaotischer das wird, Geschwister, je mehr wächst diese Sehnsucht. Komm, Jesus. Jesus, wenn überhaupt noch irgendjemand das hier in Ordnung kriegen kann, dann bist du das. Da ist so ein tiefes Verlangen danach. Wer immer schon irgendetwas von der Herrlichkeit Gottes geschmeckt hat und weiß, nur eine Wimper, die dich berührt hat, der hat in sich etwas, was weiß, das Chaos, das ist nicht unsere Heimat. Wir haben eine Sehnsucht nach etwas, was viel, viel herrlicher, gewaltiger und größer ist. Und das durchdringt die ganze Schöpfung, nicht nur dich und mich. Alle haben die irgendwo, sie wissen nur nicht, wohin damit. Und ich finde es interessant, Geschwister, dass der Prophet, kann man ja sagen, Johannes, der Evangelist, in seiner Offenbarung ähnliche Worte findet wie Paulus, der große Theologe, die haben sich ja nur ganz wenig getroffen im Leben. Aber in Offenbarung 22, Vers 17 schreibt Johannes, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, haben wir hier Dürstende, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Es spricht, der dies bezeugt, ja, komme bald. Ja, komm, Herr Jesus, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Das sagt Johannes. Und Paulus sagt in 1. Korinther 16 fast dieselben Worte am Ende. Er sagt, Maranatha, also komme. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen. Meine Liebe sei mit euch allen. Also diese beiden Männer, hier siehst du ihr Geheimnis, was sie durchgetragen hat, was die am Leben erhalten hat, was die fröhlich bleiben ließ, trotz Verfolgung, trotz Not. Wir merken, dass diese Gnade wirkt. Und ich denke, wir sollten niemals, Geschwister, diese Vision von der Wiederkunft unseres Herrn, von der Majestät unseres Gottes verlieren. Da ist Hoffnung, da ist Heimat, da ist Gewissheit. Bitte, lass uns daran festhalten, Maranatha in diesen Zeiten. Wie Peter Hahn das mal so schön ausgedrückt hat, er hat gesagt, wir werden nicht auf den Himmel vertröstet, sondern wir werden vom Himmel getröstet. Das ist ein Riesenunterschied. Wir sollen nicht passiv werden. Wir pflanzen unsere Apfelbäumchen. Amen. Aber unsere Kraft, die kommt von Jesus. Selah. Jesus, eines Tages wirst du alles neu machen. Eines Tages werden die alten Dinge vergangen sein und es wird keine Tränen mehr geben. Eines Tages wird alles Sinn machen. All die Fragen werden beantwortet werden und ängstliche Gedanken werden hinter uns liegen. Es gibt keine Angst mehr. Wenn wir das erleben, wenn wir in den Himmel gehen, was für ein Tag der Freude wird das sein, wenn wir Jesus sehen. wenn wir den Sieg feiern. Da hat man keine Europa League gewonnen, sondern da hat man das ewige Leben gewonnen. Wir werden vor Jubeln gar nicht mehr, wir werden ganz aus dem Häuschen sein. Was wird das für ein Moment sein? Wir werden verwandelt werden in einem Moment, an dem Tag, wenn er kommt. Und Geschwister, vielleicht erleben wir das nicht alle persönlich, wenn Jesus wiederkommt, aber ich bin immer noch sehr bewegt von dem Zeugnis eines lieben Pastorfreundes, der letzten Monat mit 67 in die Ewigkeit gerufen wurde. Herzinfarkt. Und im letzten Moment, so bezeugt seine Familie, als er merkte, er kriegt keine Luft mehr, ruft er aus, Jesus, es ist vollbracht, und stirbt. Da habe ich gedacht, es war tragisch, und 67 ist zu früh, finde ich. Aber auf der anderen Seite habe ich gedacht, du hast gewusst, was dieses Herz, was hat ihn bewegt? Ich weiß nicht, wie viele Sekunden ein Herzinfarkt dauert, ich habe es zum Glück noch nicht erlebt, aber wenn du im letzten Moment, wo du merkst, die Ewigkeit klopft an, nichts anderes ausrufst als, ich habe mein Leben vollendet in Christus. Was für ein Moment wird das sein, wenn diese Herrlichkeit geoffenbart werden wird? Ich weiß, etliche von euch haben auch schon Liebe verloren und du stehst manchmal am Grab und weißt nicht, was du sagen sollst. Aber eigentlich dürfen wir auf die Gnade Gottes hoffen, uns wiederzusehen. Ich lese noch mal ein paar Verse aus Offenbarung. Offenbarung im 7. Kapitel, ab Vers 9. Nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Es gibt keinen Rassismus im Himmel. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern, und Palmzweige waren in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Vers 15. Sie sind vor dem Thron Gottes und bringen ihm priesterlichen Gottesdienst da Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihn, wird bei ihm wohnen. Und sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten. Auch wird sie die Sonne nicht treffen, noch irgendeine Hitze, denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von den Augen und der Tod wird nicht mehr sein, das ist Offenbarung 21. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus der Quelle des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, also nicht passiv werden, wer überwindet, der wird alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Und ich glaube, das ist der Moment, worauf ich Sehnsucht habe. Da spüre ich, das ist meine Heimat. Da spüre ich, da gehöre ich hin. Keine Trauertränen mehr. Keine Klage. Keine Schande mehr. Kein Schämen, kein Verstecken. Kein Bloßstellen mehr, kein Pranger. Keine Kämpfe und Krämpfe. Keine Süchte mehr, keine Abhängigkeiten mehr, kein Krieg, keine Missverständnisse, kein Streit, kein Neid, keine Furcht mehr, keine Schmerzen, keine Hoffnungslosigkeit, kein Krebs, keine gefährlichen Bazillen oder Viren, keine Vergiftung, kein Hunger, kein Durst, keine Ungleichheit, kein Mangel, keine Sorge mehr um die Lieben, dass man sie versorgen kann, keine Lüge, keine Diffamierung, kein falsches Zeugnis mehr, keine Ungerechtigkeit, keine Unfreiheit, keine Katastrophen, keine Verdammnis, nie wieder im Tal des Todesschattens, keine Flucht, keine Vertreibung, keine Depression, keine Einsamkeit, kein Lockdown, keine Ungewissheit, kein Zweifel, keine Scheidung. Der Tod wird nicht mehr sein. Alle Wunden sind verbunden und geheilt. Das ist meine Heimat. Dafür wird Annahme da sein und Zugehörigkeit und verstanden werden und verstehen wollen. Harmonie, Liebe wird sein und Frieden und Freude, Vergebung. Das volle Licht seiner Herrlichkeit, Gerechtigkeit wird sein. Wir werden seine Herrlichkeit sehen und du wirst deinen Lohn bekommen. Die Tiefe seiner Güte, voller Gnade und Wahrheit, diese befreiende Ruhe und der Shalom in seiner Gegenwart, in ihm. Und alles wird so sein, wie du ahnst, dass es sein soll. Und es wird sich nie wieder verschlechtern. Es bleibt so, wie Paulus ziemlich am Ende seines Dienstes schreibt in 2. Timotheus 4, Vers 8. Von nun an liegt für mich die Krone, der Siegeskranz der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Also, Geschwister, je größer der Druck wird, desto mehr liebe ich, dass er erscheint. Die können doch so viel Druck machen, wie sie wollen. Es erhöht nur meine Sehnsucht. Es erhöht nur mein Verlangen. Ich werde Jesus sehen. Ich werde den Heiligen Geist sehen. Ich werde den Vater sehen. Und deshalb bete ich ganz anders: Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Geschwister, ich hoffe, dass hier Menschen sind, die auch Sehnsucht danach haben, die auch wünschen, dass Jesus wiederkommt. Die auch sagen, Maranatha, ja, Herr Jesus, komm bald. Wenn du das bist, wenn du kannst, steh doch mal auf und streck mal deine Hände auf und mach dein Herz und dein Hirn und dein Geist auf und schau nach oben und sag einfach mal, Maranatha, komm, Herr Jesus, komm bald, denn dein ist das Reich und die Kraft, die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Halleluja.